Liebe Gemeinde, liebe Besucher auf dem YouTube-Kanal. Heute am dritten Advent beginne ich die Predigt mit einer Geschichte aus der griechischen Mythologie. Der Göttervater Zeus schuf in der Urzeit nach seinem Belieben aus Lehm die erste Frau auf dieser Welt. Im Unterschied zur biblischen Schöpfungsgeschichte nicht zur Freude eines Gefährten. Sie hatte keinen Adam. Die wunderschöne Pandora sollte eine Strafe für die Menschheit sein. Eines Tages gab der listige Zeus Pandora eine geheimnisvolle Büchse. So groß war ihre Neugier. Diese sollte Pandora an allen Menschen weitergeben, aber ihnen bei der Strafe verbieten, sie zu öffnen. Aber zu groß war ihre Neugier. Nach kurzer Zeit öffnete Pandora selbst die Büchse. Was in der Büchse war, alles Schlechte, so bereiteten sich Krankheiten, Tod und Übel über die ganze Menschheit aus. Zeus hatte seine Rache bekommen, eine echte Anti-Adventsgeschichte. Liebe Brüder und Schwestern, der Reiz des Verbotenen ist ungebrochen. Ich kann selbst ein Lied davon singen. Verbote aus Neugier zu übertreten ist mir immer wieder eine große Versuchung. Manchmal erliege ich ja auch. Vielleicht hat mir Gott deshalb vor einigen Jahren durch einen Traum eine eindeutige Warnung geschickt. Ich träumte, ich stand an einem schweren Gullideckel, diese runden Deckel von ThyssenKrupp. Es reizte mich, ihn einen Spalt weit anzuheben. Meine Gefühle dabei waren sehr zwiespältig. Ich war hin und her gerissen, meiner Neugierde nachzugeben. Schließlich fasste ich aber den Deckel mit beiden Händen und hob ihn nur ein wenig an. Noch hatte ich alles im Griff. Die Sache verselbstständigte sich aber bald. Aus dem Spalt wand sich mit großer Kraft und Geschmeidigkeit eine Schlange. Zuerst nur ihr Kopf, bald aber auch ihr Korpus. Es war ein großes Biest, wie eine ausgewachsene Python, so dick wie ein Oberschenkel, und ich bekam es mit der Angst. So sehr ich auch auf den Deckel drückte, konnte ich nicht mehr verhindern, dass die Schlange komplett aus der Unterwelt hervorkam. Ich hätte es lieber bleiben lassen sollen. Liebe Gemeinde, der liebende Gott hat uns Menschen Gebote gegeben, die unser Leben bewahren sollen. Er kennt die Gefahren, die auf uns lauern. Er weiß, dass die alte Schlange, der Satan, sich in unser Leben schlängeln will, um uns auf Gedeih und Verderb zu beherrschen. Tun wir doch nicht so, als seien wir davon nicht betroffen. Wir sprechen gern entschuldigend von unseren Abgründen oder dunklen Geheimnissen. Gott kennt uns. Würden wir aufgrund unseres guten Willens und unsere Vernunft unbeschadet durch das Leben kommen, hätte er nicht seinen Sohn als unseren Erlöser auf die Welt zu schicken brauchen. Dann wäre die Welt noch in Ordnung. Aber die Wahrheit ist, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Wenn wir diesen Befund zustimmen, stellen wir uns auf die Seite der Verlorenen und gleichzeitig treten wir in die Reihe der Geretteten, weil Jesus unser Retter ist. Feiern wir heute den dritten Advent und in zwei Wochen Weihnachten. Von jeher war die Adventszeit eine Zeit der Buße und der Vorbereitung auf das zweite Kommen Jesu. Der Dichter Paul Gerhardt fragt in einem Adventslied 1653, und das gilt bis heute: Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Menschen aller Jahrhunderte fragen immer wieder so. Wir haben leere Hände. Bisher habe ich nur eine Predigt vom Kommen Jesu gehört, in der er nicht als das kleine Kind in der Krippe gemeint war. Das war am vergangenen Sonntag. Den kleinen Jesus können wir noch ganz gut händeln und ihn mal gerne haben und ihn auf den Arm nehmen und in die Flucht schlagen. Das alles musste er schon früh ertragen, obwohl seine Geburt unter einem guten Stern stand. Doch wie sieht dieses zweite Kommen Jesu in unsere Welt aus? Auch Jesus ist inzwischen älter geworden. Aus dem Kind in der Krippe wurde ein Mann. Aus dem Lamm wurde zugleich der Löwe von Juda. Aus dem, der auf dem Eselsfüllen ritt, wurde der Messias, der als erster den Tod überwand. Er ist der König über die Könige und der Herr aller Herren auf Erden. Er ist allmächtig mit universaler Machtfülle. Was sollte es sonst bedeuten, dass er zu seinen Jüngern sagte: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht hin in alle Welt. So sagt er es in Matthäus 28. Jesus regiert im Himmel und bald auch auf der Erde. Die Unterwelt fürchtet sich davor, wenn er wiederkommen wird. Manche Menschen auch. Jesus ist der unbestrittene Herr in der Ewigkeit. Er wird herrschen, bis auch alle Menschen auf Erden vor ihm auf die Knie fallen. Viele tun das heute schon und bitten um Vergebung. Ihrer Schuld und der ihres ganzen Landes. So Willy Brandt am 7.12., der gestern für die Vergehen im Warschauer Ghetto am Mahnmal in Warschau für sich und sein Land betete. In Philipper 2 steht: Darum hat Gott ihn auch erhoben und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, im himmlischen und im irdischen und im unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Denn das ist seine erklärte Absicht. Er baut sein Reich in allen Nationen, quer durch die Menschheitsgeschichte und zu allen Zeiten. Er legt schon jetzt die Geschicke der Völker, wenn auch nicht nach unseren kurzsichtigen Vorstellungen. Wir werden uns nun noch staunen. Der Herr im Himmel und Erde hält sein Wort. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Auferstehung und Himmelfahrt sind ebenso wahr wie Jesu Wiederkunft auf dieser Erde. Der Apostel Paulus sagt den Gemeinden: Wenn wir nur in diesem Leben auf Jesus hofften und es kein ewiges Leben gäbe, wären wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden und der Erste geworden unter denen, die da schlafen. 1. Korintherbrief. Was bedeutet das in der Lebenswirklichkeit von uns Sterblichen heute? Haben wir Grund zur Hoffnung, dass einmal alles gut wird? Meine Mutter musste durch widrige Umstände ein elendes Leben führen. Es war geprägt von den Nachwehen des Krieges. Ihre Errettung durch Jesus war sie nie sicher. Da war mehr Zweifel als Glaube. Ihre Hoffnung auf den Himmel war unbestimmt. Ein gnädiger, barmherziger Gott war ihr in ihrer Kirche nie gelehrt worden. Nur Traditionen und Rituale machten ihren Glauben aus. Die Bibel las sie nicht. So geht es auch heute vielen. Heilsgewissheit gibt es nicht durchgängig bei uns Gläubigen. Am Grab meiner Mutter wollte ich ihre vage Hoffnung nicht akzeptieren. Ich diktierte meiner Schwester die zuverlässigen Worte Jesu ins Telefon: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Philipper 2. Es war mir wichtig, dass diese Verheißung Jesu auf ihrer Grabplatte eingemeißelt wurde. Das hat damals keiner von meinen Angehörigen verstanden. Außerdem kostete jeder Buchstabe beim Steinmetz richtig viel Geld. Ist das nicht die einzig wahre Adventsbotschaft, über die wir uns im Leben und im Sterben freuen dürfen, dass Jesus uns zusagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben? In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um sie für euch einzurichten. Welch eine Liebe Gottes spricht aus diesen Worten. Jesus ruft Verstorbene aus ihren Gräbern. Wir dürfen zuversichtlich sein. Jesus kommt wieder und die Toten werden auferstehen und in den Himmel entrückt, in angemessener, gerechter Reihenfolge. Zuerst die, die in Christus entschlafen sind, und danach wir, die wir leben. So sagt es Paulus den Thessalonichern und uns. Das sind zuverlässige Verheißungen, denn Jesus lügt nicht. Das schreib dir in dein Herze, du unhochbetrübtes Heer, bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr. Seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Evangelisches Gesangbuch, Lied 11 zum Advent. Wie komme ich zu dieser Heilsgewissheit? Wie können wir uns vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu? Denn wir möchten doch auch so gerne dabei sein, wenn er kommt. So in einem sehr schönen Musical in der Gotteshütte vor einigen Jahren gesungen, ich möchte so gern dabei sein. Das hat uns so beeindruckt, meine Frau und mich, dass wir es immer wieder singen, es uns immer wieder einfällt. Ich möchte so gern dabei sein, wenn er kommt. Darin ging es auch um eine Braut und einen Bräutigam. Es gehören immer zwei dazu. Wir sollten seinen Ruf hören und auf sein Werben eingehen, dass wir in ein Verhältnis mit ihm kommen. In ein Verhältnis wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Du da draußen im weltweiten Web solltest ernst machen und auf seinen Ruf antworten. Du und ich, die auf seine Erwählung schon mit einem deutlichen Ja geantwortet haben, sollten dabei bleiben und dafür sorgen, dass unsere Lampen brennen, wenn der Bräutigam kommt. Dann verbindet uns mit ihm ein Verhältnis, das der Tod nicht scheiden kann. Paulus spricht vom Glaubens- und Heilsgewissheit. Er sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8. Unsere Pastorin Julia hat vor 2 Wochen im Kulturzentrum vom ersten Kommen Jesu gepredigt. Das war eine sehr schöne Predigt. Sanft auf einem Eselsfüllen reitet der Friedenskönig damals in Jerusalem ein. Nicht mit großem Tamtam, sagte Julia ausdrücklich. Heute predige ich vom zweiten Kommen Jesu. Da hat Jesus ganz andere Akzente gesetzt. Ich lese aus der Offenbarung Kapitel 19. Und ich hörte etwas wie den Klang einer großen Schar und wie das Rauschen eines mächtigen Wasserfalls und wie das Grollen starker Donner. Die riefen Halleluja, denn der Herr, der allmächtige Gott, hat das Reich eingenommen. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Liebe Geschwister, es ist nicht wie in der Serie Tüll und Tränen. Da zappe ich jedes Mal gleich weiter. Es ist nicht die Braut, die hier ihre Anmerkungen zum Brautkleid macht und ihre oft maßlosen Forderungen stellt. Im Atelier des Himmels werden Bräute, Frauen und Männer nach den Wünschen des Bräutigams ausstaffiert. Es kommt ihm nicht so sehr auf das Äußere an und doch wird die Braut vollkommen sein, ohne Flecken und Runzeln. Immer wieder vergleicht Jesus sich mit einem Bräutigam und seine Gemeinde mit seiner Braut. Ich kann mich noch genau erinnern, als Edda und ich 1979 in Jerusalem heirateten, suchten wir in der ganzen Stadt nach einem Hochzeitsstrauß. Wir fanden aber keinen. Man stelle sich einmal vor, in der ganzen Stadt kein Blumenladen. In einem Land, das Blumen in alle Welt exportiert. Als wir schon aufgeben wollten, fand sich doch noch ein Strauß. Er war eher bescheiden. Während der Trauungszeremonie stand meine Frau auf und legte den Strauß unter das Kreuz im Altarraum der Erlöserkirche. Zu Füßen des Erlösers. Welch eine Geste, dachte ich. Aber meine Frau war schon immer für eine Überraschung gut. Der Strauß sollte dem wahren Bräutigam zuerst gehören, der noch vor mir ihr Herz eroberte und sie zu sich gezogen hat. Es wird eine weitaus größere Hochzeit geben, wenn Jesus wiederkommt und seine Braut zu sich nimmt. Die weltweite Gemeinde ist seine Braut, die er mit seinem Blut erkauft und erlöst hat. Schenken wir ihm doch auch das Wertvollste, was wir haben. Der Dichter Paul Gerhardt war auch hin und weg, als er das Adventslied dichtete: Da in Zion streut dir Palmen und edle Zweige hin, und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Liebe Brüder und Schwestern, eine Frage bleibt aber noch offen. Und wo bleibt die Schlange? Hat sie einer besiegt? Hat einer auch die Macht über den Abgrund und den Verführer der Menschheit? Ich habe die Antwort darauf aus der Offenbarung Kapitel 20. Dort steht: Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und Satan, und band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn. Und tat ein Siegel obendrauf, dass er nicht mehr verführen sollte die Völker, bis vollendet würde die 1000 Jahre. Liebe Gemeinde, Jesus hat die Macht. Und er lügt nicht. Er hält, was er verspricht. Amen, Amen. Ich schließe mit einem Zitat von C.S. Lewis, der sagt: Die Geschehnisse der Endzeit sind nichts anderes als Wehen der neuen Zeit. Wehen zeigen, da wird etwas Neues geboren. Ein grundlegend erneuernder Kosmos ist die reale Voraussage der Bibel. Eines Tages ist das Vorwort zu Ende und das erste Kapitel fängt an. Also, lassen Sie sich impfen, waschen Sie sich die Hände gut und husten Sie in den Ellbogen. Aber um Gottes Willen, heben Sie dann den Kopf hoch. Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Das Beste kommt erst noch. Amen.